Ja, einen schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Ich habe vorhin vergessen, ich darf natürlich auch herzlich von meinen Eltern grüßen. Wer die kennt, habe ich schöne Grüße mitgebracht. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf, dass wir weiter im Text gehen dürfen. Ihr habt ja eine Predigtreihe gestartet im Johannesevangelium. Und da war letzte Woche Kapitel 10, den Anfang habt ihr schon gelesen. Und da machen wir heute gleich nahtlos weiter. Wer keine Bibel dabei hat, das lohnt sich heute. Das ist heute eine Predigt, die ausgesprochen viele Bibelstellen enthält. Wer die nachblättern möchte oder so. Ich habe gesehen, ihr habt hinten auch Regale, wo man sich noch welche holen kann, falls man hier in diese in den Gottesdienst unbewaffnet gekommen ist. Genau. Ich werde am Anfang den Bibeltext, der relativ lang ist, mal vorlesen. Also es fängt an, Johannes Kapitel 10, ab Vers 19 und geht dann bis zum Ende des Kapitels. Da steht, da entstand abermals Zwietracht unter den Juden wegen dieser Worte. Viele unter ihnen sprachen, er hat einen bösen Geist und ist von Sinnen. Was hört ihr zu? Was hört ihr ihm zu? Andere sprachen, das sind nicht die Worte eines Besessenen. Kann denn ein böser Geist die Augen der Blinden auftun? Es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem und es war Winter. Und Jesus ging umher im Tempel in der Halle Salomos. Da umringten ihn die Juden und sprachen zu ihm, wie lange hältst du uns im Ungewissen? Bist du der Christus? So sage es frei heraus. Jesus antwortete ihnen, ich habe es euch gesagt und ihr glaubt nicht. Die Werke, die ich tue in meines Vaters Namen, die zeugen von mir. Aber ihr glaubt nicht, denn ihr seid nicht von meinen Schafen. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen das ewige Leben und sie werden nimmermehr umkommen und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Da hoben die Juden abermals Steine auf, um ihn zu steinigen. Jesus sprach zu ihnen, viele gute Werke habe ich euch erzeigt vom Vater, um welches dieser Werke willen wollt ihr mich steinigen? Die Juden antworteten ihm und sprachen, um eines guten Werkes willen steinigen wir dich nicht, sondern um der Gotteslästerung willen, denn du bist ein Mensch und machst dich selbst zu Gott. Jesus antwortete ihnen, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ich habe gesagt, ihr seid Götter? Wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort Gottes geschah, und die Schrift kann doch nicht gebrochen werden, wie sagt ihr dann zu dem, den der Vater geheiligt und in die Welt gesandt hat, du lästerst Gott, weil ich sage, ich bin Gottes Sohn? Tue ich nicht die Werke meines Vaters, so glaubt mir nicht. Tue ich sie aber, so glaubt doch den Werken, wenn ihr mir nicht glauben wollt, damit ihr erkennt und wisst, dass der Vater in mir ist und ich in ihm. Da suchten sie abermals, ihn zu ergreifen, aber er entging ihren Händen. Dann ging er wieder fort auf die andere Seite des Jordans, an den Ort, wo Johannes zuvor getauft hatte, und blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sprachen, Johannes hat kein Zeichen getan, aber alles, was Johannes von diesem gesagt hat, das ist wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Ich will ganz kurz noch beten. Unser Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir, dass wir jetzt gemeinsam darin lesen dürfen, dass wir die Geschichten lesen dürfen, Herr. Und ich bitte dich, dass du uns hilfst, sie zu verstehen, dass du uns Ohren gibst, wie Jünger hören, Herr, dass wir es nicht nur hören, sondern auch verstehen und dass wir es nicht nur verstehen, sondern dass es auch wirklich in unser Herz dringt und uns verändert. Ich danke dir dafür, dass du heute mitten unter uns bist und ich bitte dich, dass du uns leitest durch deinen Geist. Amen. Ja, wir lesen diese Geschichte und ich möchte zu Beginn vielleicht ganz kurz den Rahmen oder den Kontext dieser Geschichte ein bisschen näher beleuchten, denn den finde ich sehr interessant und wichtig. Wir lesen hier, es war damals das Fest der Tempelweihe in Jerusalem. Also das fand statt zur Zeit, wo das Fest der Tempelweihe war. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Viele wissen gar nicht ganz genau, was jetzt dieses Fest der Tempelweihe ist. Deswegen möchte ich da einen ganz kleinen Ausflug machen. Und dafür müssen wir zurück in der Zeit, in die Zeit von Propheten Daniel, wo das Volk Israel in Babylon lebte. Und da gab es einen Moment, wo Daniel eine Vision kriegte, von der lesen wir in Daniel 8. Ihr müsst diese Texte, die ich jetzt vorlese, müsst ihr nicht alle nachschlagen, das wird relativ viel, aber ich möchte es trotzdem kurz erklären. Also diese Vision handelt von einem Widder mit zwei Hörnern, der die Macht übernimmt, und dann kommt ein Schafbock mit einem großen Horn und der zerschlägt diese zwei Hörner des Widders und übernimmt selber die Macht. Ein Ziegenbock, Entschuldigung. Und dann wachsen diesem Ziegenbock später vier Hörner in alle Himmelsrichtungen. Also ich verkürze das jetzt alles ein bisschen, aber das könnt ihr nachlesen in Daniel 8. Und aus einem dieser Hörner entsteht dann ein anderes Horn. Und das lesen wir jetzt gemeinsam. In Daniel 8, ich fange an in Vers 9. Und aus einem von ihnen, also aus einem von diesen vier Hörnern, wuchs ein kleines Horn, das wurde sehr groß nach Süden, nach Osten und nach dem herrlichen Land hin, also nach Israel hin. Und es wuchs bis an das Heer des Himmels und warf einige von dem Heer und von den Sternen zur Erde und zertrat sie. Ja, es wuchs bis zum Fürsten des Heeres und nahm ihm das tägliche Opfer weg und verwüstete die Wohnung seines Heiligtums. Und es wurde Frevel an dem täglichen Opfer verübt und das Horn warf die Wahrheit zu Boden. Und was es tat, gelang ihm. Ich hörte aber einen Heiligen reden und ein anderer Heiliger sprach zu dem, der da redete, wie lange gilt dieses Gesicht vom täglichen Opfer und vom verwüsteten Frevel und vom Heiligtum, das zertreten wird? Und er antwortete mir, bis 2300 Abende und Morgen vergangen sind, dann wird das Heiligtum wieder geweiht werden. Und wie das oft so ist mit solchen Bildern, die man in den Prophetenbüchern liest, die sind nicht immer sofort verständlich, was bedeutet jetzt ein Widder, was bedeutet dieser Ziegenbock. Aber das Gute in diesem Kapitel ist, dass es dann tatsächlich später von Gott auch ganz genau erklärt wird. Und zwar Jahrhunderte, bevor das alles passierte. Also, was wird erklärt? Das babylonische Reich wird übernommen von den Medern und Persern. Das ist dieser Widder mit den zwei Hörnern. Und dieses Reich wiederum wird übernommen von Alexander dem Großen. Das wird natürlich so wörtlich jetzt nicht erklärt, aber da wird ein Reich kommen, was dann das Meder- und Perserreich überrennt. Und aus diesem großen Reich, was das griechische Reich dann war später, sollten vier Reiche entstehen. Und genauso kam das dann auch, das nennen wir die Diadochenreiche. Und aus einem dieser Könige, dieser vier Könige, der Nachfolger von Alexander dem Großen, einer dieser Könige wird sich gegen das Volk Israel wenden und wird den Tempel entweihen. Und es wird, haben wir hier gelesen, eine Zeit lang keine Opfer mehr geben. Und genau so ist es passiert. Dieser König, der sich gegen die Juden gewandt hat und dann eine große Judenverfolgung installiert hat, der nannte sich Antiochos Epiphanes der Vierte. Und der entweihte den Tempel dadurch, dass er auf dem Altar ein Schwein opferte und das Blut dieses Schweins auch an die Schriftrollen und überall hin verspritzte. Und es war kein Opfer mehr möglich. Vom 6. Dezember 167 vor Christus bis zum 4. Dezember 164 vor Christus. Und das ist genau der Zeitraum, den wir hier in Daniel auch gelesen haben. Und das Opfer war erst wieder möglich, als die Juden einen Aufstand gemacht haben unter Judas Makkabäus. Das kann man nachlesen. In manchen Bibeln gibt es die Apokryphen. Im ersten Buch der Makkabäer in Kapitel 4 liest man danach, wie der Tempel wieder geweiht wurde. Und dann haben sie wieder opfern können. Das war jetzt, habe ich gesagt, 164 vor Christus, das war also eine ziemliche Zeit noch vor unseren Ereignissen jetzt. Und inzwischen waren die Griechen weg und es waren die Römer gekommen, aber die Situation war, ja, also nicht die gleiche, aber doch ähnlich. Ja. Unter fremder Herrschaft lebten die Juden. Und sie feierten das Fest der Tempelweihe, also diesen Anlass, dass der Tempel wieder geweiht wurde unter Judas Makkabäus. Und das ist die Zeit, das ist der Moment, wo Jesus jetzt hier in Jerusalem auftritt. Und zum Fest der Tempelweihe, jetzt müssen wir nochmal einen kleinen Ausflug machen, zum Fest der Tempelweihe, da lasen die Juden Hesekiel 34. Das war das Kapitel, was sie da zum Anlass dieser Tempelweihe im Tempel dann vorlasen. Und auch da möchte ich einfach den Anfang mal lesen. Wir können nicht das ganze Kapitel 34 lesen, da sind wir dann gut beschäftigt, aber ich lese einfach mal den Anfang. Und des Herrn Wort geschah zu mir. Also jetzt redet Hesekiel hier. Du Menschenkind, weissage gegen die Hirten Israels, weissage und sprich zu ihnen, so spricht Gott der Herr. Wehe den Hirten Israels, die sich selbst weiden. Sollen die Hirten nicht die Herde weiden? Aber ihr esst das Fett und kleidet euch mit der Wolle und schlachtet das Gemästete, aber die Schafe wollt ihr nicht weiden. Das Schwache stärkt ihr nicht und das Kranke heilt ihr nicht, das Verwundete verbindet ihr nicht, das Verirrte holt ihr nicht zurück und das Verlorene sucht ihr nicht. Das Starke aber tretet ihr nieder mit Gewalt. Und meine Schafe sind zerstreut, weil sie keinen Hirten haben und sind allen wilden Tieren zum Fraß geworden und zerstreut. Sie irren umher auf allen Bergen und auf allen hohen Hügeln und sind über das ganze Land zerstreut und niemand ist da, der nach ihnen fragt oder auf sie achtet. Darum hört ihr Hirten des Herrn Wort. So wahr ich lebe, spricht Gott der Herr, weil meine Schafe zum Raub geworden sind und meine Herde zum Fraß für alle wilden Tiere, weil sie keinen Hirten hatten und meine Hirten nach meiner Herde nicht fragten, sondern die Hirten sich selbst weideten, aber meine Schafe nicht weideten. Darum, ihr Hirten, hört des Herrn Wort. So spricht Gott der Herr, siehe, ich will an die Hirten und ich will meine Herde von ihren Händen fordern. Ich will ein Ende damit machen, dass sie Hirten sind und sie sollen sich nicht mehr selbst weiden. Ich will meine Schafe erretten aus ihrem Rachen, dass sie sie nicht mehr fressen sollen. Denn so spricht Gott der Herr, siehe, ich will mich meiner Herde selbst annehmen und sie suchen. Ich lese dann noch ab Vers 23 ein bisschen weiter. Und ich will ihnen einen einzigen Hirten erwecken, der sie weiden soll, nämlich meinen Knecht David. Der wird sie weiden und soll ihr Hirte sein. Und ich, der Herr, will ihr Gott sein, aber mein Knecht David soll der Fürst unter ihnen sein. Das sage ich, der Herr. Und ich will einen Bund des Friedens mit ihnen schließen und alle bösen Tiere aus dem Lande ausrotten, dass sie sicher in der Steppe wohnen und in den Wäldern schlafen können. Ich will sie und alles, was um meinen Hügel her ist, segnen und auf sie regnen lassen zu rechter Zeit. Das sollen gnädige Regen sein, dass die Bäume auf dem Felde ihre Früchte bringen und das Land seinen Ertrag gibt. Und sie sollen sicher auf ihrem Lande wohnen und sollen erfahren, dass ich der Herr bin, wenn ich ihr Joch zerbrochen und sie errettet habe aus der Hand derer, denen sie dienen mussten. Man kann nachvollziehen, warum sie dieses Kapitel lesen, ja, zum Fest der Tempelweihe. Das war ja genau das, was in dem Moment passiert war. Ja, die fremden Herrscher wurden entmachtet, der Tempel wurde wieder freigesetzt. Und es war schon so ein bisschen so ein Vorgeschmack auf das messianische Reich, was die Juden ja erwarten. Und da, in diese Situation, da kommt der Herr Jesus jetzt rein und sagt, ich bin der gute Hirte. Das habt ihr letzte Woche gehört in der Predigt. Ich bin der gute Hirte. Ich bin nicht einfach irgendein Mietling, irgendein Fremder, der euch hier beherrscht, sondern ich bin der gute Hirte. Und was hören die Juden, wenn sie jetzt in dieser politisch aufgeladenen Situation und wenn sie Hesekiel 34 gerade noch im Kopf haben, was hören die da? Da hören die, Jesus sagt, ich bin der Messias, ich bin der, der da kommen soll, der Fürst Gottes. Und was denken sie dann? Ja, der wird die Römer absetzen, das steht ja hier in Hesekiel 34 im Grunde so drin. Also ich werde meine Schafe wieder von meinen Hirten fordern. Und das ist natürlich eine Situation, wo sie sich wirklich freuen drüber, wo sie sagen, hey, da freue ich mich drauf, jetzt geht's los. Jetzt machen wir die gleiche Geschichte wieder. Das haben wir bei den Griechen schon mal geübt. Jetzt haben wir wieder einen, der fängt hier an. Und dann kommt der Herr Jesus und sagt außerdem aber noch solche Sachen wie, ich bin die Tür zum Vater. Oder Ich habe die Macht, mein Leben zu geben und die Macht, es wieder zu nehmen. Johannes 10, Vers 18. Oder ich und der Vater sind eins. Vers 30. Er sagt im Grunde, ich bin Gott. Ich bin der Schöpfer. Ich bin der, der hier alles am Leben hält. Das ist meine Macht. Ich bin so viel größer als jeder weltliche Herrscher. Diese ganzen kleinen politischen Pläne, alles wird mir zu Füßen liegen. Alle Mächte im Himmel und alle auf der Erde. Ich gebe mein Leben und ich nehme mein Leben. Ich bin Gott. Seht ihr, Jesus ist nicht einfach nur so ein Westentaschen-Messias. Irgendein Politiker hier auf der Welt. Der ist kein neuer Judas Makkabäus oder so, der ist Gott. Und Gott richtet sich nicht nach den Plänen der Menschen. Hätte man Hesekiel genau gelesen, dann hätte man Gottes Pläne schon sehen können. Da sagt Gott, ich selbst will meine Schafe weiden. Ja? Hesekiel 34, Vers 11, Vers 15. Ich bin das, ich komme jetzt. Ich will meine Schafe weiden. Und jetzt kommt er dann auch. Ja? Er kommt genau, wie er vorher gesagt hat, und er fordert seine Schafe zurück. Aber eben anders, als die Juden das erwartet hatten. Wir Menschen, wir haben so ein bisschen die Tendenz, dass wir uns Gott und sein Wort zurechtbiegen. Ja? So, dass er so ist, wie wir uns das vorstellen, oder dass er das tut, was wir wollen, dass er tut. Und das lässt Jesus mit sich nicht machen. Wenn wir im Evangelien lesen, das ist immer die gleiche Geschichte. Ja, wir hoffen, dass er mal ordentlich mit der Politik aufräumt. Und ich weiß, es gibt viele bei uns, die das Gleiche heute hoffen, ja, dass er endlich mal aufräumt hier mit der Politik. Und er sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Er sagt, gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und Gottes, was Gottes ist. Es gibt kaum einen unpolitischeren Menschen als Jesus, jetzt wenn man ihn in den Evangelien mal liest. Wir hoffen, dass er uns hilft in der Arbeit, dass er uns hilft im Beruf, aber dass er ja nicht unseren Wohlstand gefährdet. Und Jesus sagt, sammelt euch keine Schätze hier auf der Welt. Was ist mit deinem Wohlstand? Wir denken, Jesus hat kein Recht, in mein Leben reinzureden, ja, wie ich entscheide, was ich mache. Und er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Wir erwarten einen Gott, der dafür sorgt, dass es uns gut geht. Und er sagt dann sowas wie, siehe, ich sende euch wie Schafe mitten unter die Wölfe. Nicht besonders angenehm, glaube ich. Oder wir hoffen, dass er Frieden bringt auf dieser Welt. Und das wird er auch eines Tages. Aber in dem Moment, wo er da aufgetreten ist, sagt er, ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Und das war schwer zu verdauen. Aber genau das ist passiert. Und jetzt steigen wir ein richtig in unseren Text, denn wir sehen dieses Schwert, diesen großen Zwiespalt, der dann entstanden ist. Das lesen wir in Vers 10. Ihr könnt euch jetzt, also die Predigt wird sich grob nach der Reihenfolge im Kapitel richten, da könnt ihr dann immer mal wieder abgleichen. Wir sehen jetzt hier in diesem Kapitel viele Reaktionen der Menschen auf Christus. Und das sind Reaktionen, die Menschen zeigen, die einen anderen Gott erwartet hatten, die irgendwie sich ein anderes Bild von Gott gemacht hatten, als er es dann wirklich ist. Wie reagieren wir, wenn der souveräne Gott plötzlich in unser Leben kommt und wenn wir das eigentlich ganz anders erwartet hatten? Ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch bei uns mal prüfen. Ich hoffe, dass es jetzt nicht so krass ist wie hier, aber vielleicht finden wir doch die ein oder andere Reaktion so ähnlich auch bei uns. Die erste Reaktion ist, sie finden alternative Erklärungen für das, was da passiert. Sie sagen dann, er ist psychisch krank oder besessen von einem Dämon, wie auch immer man das formuliert. Vers 20. Und das sehen wir in dieser Welt auch. Ja, wenn in der Bibel steht, Gott hat die Welt in 6 Tagen erschaffen, dann finden wir alternative Erklärungen. Wenn in der Bibel steht, Gott hat das Volk Israel durch das Rote Meer geführt, finden wir alternative Erklärungen, wie das vielleicht zustande kam. Wenn die Bibel sagt, Jesus wurde gekreuzigt und ist dann auferstanden, dann lesen wir im Koran, Sure 4, Nein, nicht Jesus, der wurde vertauscht. Ja, wir finden alternative Erklärungen. Zweite Reaktion, Spott. Ja. Spott gegenüber den Leuten, die ihnen noch zuhören wollen. Was hört ihr ihn? Vers 20. Ich kann mich erinnern an meine Schulzeit im Rottmeier-Gymnasium in Laufen. Da war, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, auch Maria P. zu der Zeit noch dabei. Und wir hatten einen Schülergebetskreis. Und der wurde immer durchgesagt dann, bevor der stattfand, hat die Direktorin den immer durchgesagt, jetzt trifft sich die Gebetsgruppe in der Pause und so weiter. Das war eigentlich ziemlich cool. Aber es kamen dann einige Leute, die wollten uns einfach nur fertig machen, einfach nur auslachen. Die haben die ganze Zeit Witze gemacht. Und ich glaube, das erlebt ihr auch. Wenn ihr euch auf die Straße stellt und Jesus bekennt, dann erlebt ihr das häufig in Deutschland, dass da gespottet wird. Spott, was hört ihr ihn? Nächste Reaktion. Anklage gegen Christus. Ja, sie klagen ihn an. Sie klagen, du hältst uns hin. Was hältst du uns hin? Oder es ist eigentlich im Griechischen ist ganz lustig. Was hältst du unsere Seele hin? Du sprichst zu unklar. Ja, sinngemäß, Vers 24. Und das sehen wir auch. Ja. Adam kommt dann und sagt, die Frau, die du mir gegeben hast, du warst es doch. Du hast doch dieses Verlangen in mich reingelegt. Du warst das doch. Du hast mich doch so geschaffen. Das ist oft auch eine Reaktion auf die Tatsache, dass wir Gott eigentlich anders erwartet hatten und dass es dann irgendwie schiefgegangen ist. Nächste Reaktion, Gewalt. Ja, sie heben Steine auf, um ihn zu steinigen, Vers 31. Sehen wir überall auf der Welt. Ihr habt da draußen eine Karte mit Missionaren, aber ihr habt auch ein Heft von Open Doors und ihr betet auch für die verfolgten Geschwister und zu Recht. Ja, weil die diese Reaktion auf Gottes Wort und auf die Wahrheit Gottes genauso erleben. Gerade am Ende Januar ist in Kolumbien ein Pastor bei einem Attentat ums Leben gekommen. Das erleben wir die ganze Zeit. Also wir Gott sei Dank nicht in der Form, aber unsere Geschwister in der Welt. Nächste Reaktion. Vers 33. Ich habe das jetzt mal Halbwahrheit genannt. Ja. Sie sagen, wegen eines guten Werks steinigen wir dich nicht. Das ist totaler Unsinn. Natürlich steinigen sie ihn auch wegen eines guten Werks. Wenn er das Werk am Sabbat macht, dann passt ihnen das auch nicht wirklich rein. Ja, viele Menschen sagen, ja, Jesus war schon ein guter Mensch. Aber wehe, der hat irgendein Wunder gemacht, was man so nicht erklären kann. Ja, und am Ende ist da auch die Reaktion der Scheinheiligkeit. Ja, wir steinigen dich nicht aufgrund der guten Werke, wir steinigen dich aufgrund des Gesetzes. Und wenn wir nachlesen im Gesetz, ja, steht 3. Mose 24, Vers 16, und wer den Namen des Herrn lästert, der soll gewisslich getötet werden, die ganze Gemeinde soll ihn steinigen. Das ist das Gesetz. Das haben die gelesen. Jetzt ist aber die Frage, lästert er seinen Namen? Und Jesus argumentiert mit der Bibel. Ist euch das aufgefallen? Er argumentiert mit Psalm 82. Wo der Psalm 82, wo Gott selber die Herrscher dieser Welt als Götter bezeichnet. Jetzt ist das eine Bezeichnung für Herrscher, die dann doch gestorben sind. Aber wie viel mehr gilt diese Bezeichnung für jemand, der sein Leben gibt und es auch wieder nehmen kann? Für jemand, der auferstehen wird. Ja? Jesus lästert Gott nicht. Und er argumentiert das hier sogar von der Bibel her. Er sagt im Grunde, lies deine Bibel. Ja? Das ist eine totale Scheinheiligkeit und auch so eine schlechte Bibelkenntnis, wenn man so will. Auch oft eine Reaktion. Mir sind drei Missverständnisse aufgefallen, zu denen unser Textabschnitt verleiten könnte. Und das ist jetzt der dritte Abschnitt meiner Predigt. Es gibt drei Missverständnisse, die man in diesem Textabschnitt finden kann. Vielleicht gibt es auch noch mehr, aber ich habe jetzt drei gefunden. Das erste ist, wenn wir jetzt hören, sie haben da falsch geurteilt, dann könnte man denken, Gott ruft einfach zu blindem Gehorsam auf, zu blindem Glauben. Und das ist ein Missverständnis. Ja? Unser Gott ist ein Gott, der sich entdecken lässt, der Antworten gibt, wenn man ihn fragt. Und es ist gut, alles zu hinterfragen. Ihr habt die Jahreslosung sicherlich auch gehört. Dieses Jahr prüfet alles und das Gute behaltet. Das ist ein wichtiges Prinzip. Wir haben letzte Woche von Michael die Predigt gehört, wo er sagt, es gibt viele falsche Hirten. Ja, man muss das schon prüfen. Und Jesus selber sagt das auch in Vers 37. Wenn ich nicht die Werke meines Vaters tue, so glaubt mir nicht. Ja, also prüft das schon. Und wenn ich nicht der sein sollte, dann glaubt mir nicht. Römer 1, Vers 20 steht, Gottes unsichtbares Wesen, das ist seine ewige Kraft und Gottheit, wird seit der Schöpfung der Welt ersehen aus seinen Werken. Man kann Gott erkennen. Ja, man muss es nur wollen. Jesus hat oft in Gleichnissen geredet und es fällt auf, in Markus 4 liest man das zum Beispiel, es fällt auf, dass dann am Ende des Tages sind einige übrig geblieben, die Jünger und noch ein paar Leute, und die fragen ihn dann, was bedeuten denn diese Gleichnisse? Und Jesus sagt, euch ist das jetzt offenbart worden, ich erkläre es euch jetzt. Ja, aber alle anderen hören nur diese Gleichnisse und verstehen es dann doch nicht. Man muss es wissen wollen. Und wir sehen hier diese riesige Geduld Jesu. Der wirbt noch mit den Leuten, die ihn steinigen wollen. Der wirbt noch um diese Seelen. Der sagt, wenn ihr schon mir nicht glaubt, dann glaubt doch zumindest meinen Werken, damit ihr erkennt und versteht, dass der Vater in mir ist und ich im Vater. Schaut doch auf meine Werke, prüft das doch richtig. Er sagt aber auch ein paar Tage vorher in Johannes 7, Vers 17, wenn jemand Gottes Willen tun will, dann wird er erkennen, ob diese Lehre von Gott ist oder ob ich von mir selbst aus rede. Die Bedingung oder eine wichtige Bedingung, dass man es erkennen kann, ist, dass man grundsätzlich bereit ist, den Willen Gottes dann auch zu tun. Ja, und das haben die Juden hier nicht. Ja, die waren nicht bereit, den Willen Gottes dann auch zu tun. Also, was sollen wir tun? Ich denke, wir sollen zu ihm kommen mit einem demütigen Herzen. Und unser Gebet könnte sein, Herr, ich will das erkennen, ich will dich erkennen. Ich verstehe hier was nicht. Bitte erklär mir das. Oder, wie Mose gebetet hat, der war ja auch ein Hirte, Psalm 90, zeige deinen Knechten deine Werke und deine Herrlichkeit ihren Kindern. Zeige dich. Ja. Lass mich dich erkennen. Das zweite Missverständnis, was die Juden hier haben, weil sie die Hirten prüfen sollen, und das haben wir ja gerade gehört, das bedeutet nicht, dass es ganz selbstverständlich ist, dass wir zur Herde Gottes gehören, nur weil wir prüfen. Gott ändert sich nicht, nur weil wir ihn irgendwie anders erwartet hatten oder weil wir ihn dann in der Prüfung verwerfen. Ganz im Gegenteil, und das ist hier wirklich dramatisch, Jesus stellt klar, dass er der ist, der sie prüft. Der richtet sie sogar. Er sagt, ihr seid nicht von meinen Schafen. Jesus allein entscheidet, wer zu seiner Herde dazugehört. Das sind nicht wir, die wir uns einfach da reinsetzen dann. Und das ist schlimm, wenn am Ende der Tage, da erwarten wir ja das Gericht, wenn Jesus dann zu euch sagt, ich kenne euch nicht. Ich weiß nicht, wer ihr seid nicht meine Schafe. Das ist wirklich schlimm. Was können wir da tun? Wieder, komm zu ihm. Komm zu ihm mit einem demütigen Herzen und vertrau ihm. Jesus sagt in Johannes 6, Vers 37, alles, was mir mein Vater gibt, das kommt zu mir, und wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Den werde ich nicht hinausstoßen. Wir können beten, Herr, ich komme jetzt zu dir. Ich vertraue auf dein Wort. Ich will dir folgen. Danke, dass du mich nicht zurückweisen wirst. Danke, dass du mich nicht wieder zurückschickst. Oder wir können beten wie David, der ja auch ein Hirte war. Weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit. Erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Psalm 86. So, und das dritte Missverständnis, was jetzt vielleicht sich aufdrängt, auch wenn ich jetzt Johannes 6, Vers 37 gelesen habe, was mir der Vater gibt oder was wir hier auch in unserem Text lesen, mein Vater, der sie mir gegeben hat. Das dritte Missverständnis ist, dass manche vorherbestimmt sind, nicht in Gottes Herde zu sein, sondern verloren zu gehen. Das ist die typische Lehre des Calvinismus. Über diesen Text hier speziell wurden unzählige calvinistische Predigten gehalten. Die Bibel ist völlig klar, wer zu Christus kommt und zu Gottes Herde gehört, der darf wissen, ich wurde von Gott gezogen. Ich wurde von Gott gezogen und von Anbeginn der Welt auserwählt, dazuzugehören. Das ist eine wertvolle Wahrheit und eine biblische Wahrheit. Das haben wir hier gerade gesungen, denn ich bin gewiss, dass niemand mich scheiden kann von der Liebe Gottes. Aber meines Erachtens ist auch völlig klar aus dem Wort sichtbar, Gott will, dass jeder Mensch zum Glauben kommt. In Hiob 33 macht Gott klar, dass er jedem zwei-, dreimal in seinem Leben die Möglichkeit gibt, sich wirklich für ihn zu entscheiden. Wir haben den freien Willen, wir können Gott wählen oder eben nicht. Was also tun? Wieder, ja, komm zu ihm, aber mit einem demütigen Herzen und vertraue ihm und folge ihm nach, wie ein Schaf seinem Hirten. Interessant ist der Schluss unseres Abschnitts und ich komme dann auch schon zum Schluss. Wir lesen in Johannes 10, die Verse 40 bis 42. Und er ging wieder weg jenseits des Jordan an den Ort, wo Johannes zuerst taufte und er blieb dort. Und viele kamen zu ihm und sagten, Johannes tat zwar kein Zeichen, aber alles aber, was Johannes von diesem gesagt hat, war wahr. Und es glaubten dort viele an ihn. Also die machen genau das, ja. Die kommen zu ihm mit einem demütigen Herzen und sie vertrauen ihm. Aber warum gerade dort? Warum nicht in Jerusalem? Ja, warum ist es in Jerusalem so schwer und da am Jordan ist es anders? Ich denke, das hat damit zu tun, was Johannes der Täufer schon gepredigt hat. Was hat er gepredigt? Nach mir kommt der Messias, der wird das Reich Gottes aufrichten und dann aber darum tut Buße. Die Römer sind nicht das Problem. Du bist das Problem. Dein Herz ist das Problem. Die Bibel sagt, du solltest ein Tempel des Heiligen Geistes sein und du hast mit deiner Sünde diesen Tempel entweiht. Du hast nicht deinem Hirten gehorcht, du bist deinen eigenen Weg gegangen und jetzt ist egal, was du opferst, das kann Gott nicht gefallen. Der Altar ist entweiht. Und seht ihr, bei einem weltlichen Tempel, dann braucht man einen weltlichen Befreier. Wir haben Judas Makkabäus gehabt, der dann den Tempel wieder freigekämpft hat. Bei einem geistlichen Tempel muss Gott ran. Der weltliche Altar wurde wieder eingeweiht durch das Blut von einem reinen Opfertier. Und das musste auch immer wieder gemacht werden nach dem Gesetz Gottes. Der Altar deines Herzens, der kann nur mit Jesu Blut gereinigt werden. Und das muss dann einmal passieren und dann reicht es. Deshalb steht auch in Apostelgeschichte 20, Vers 28, Gott hat seine Herde durch das Blut seines Sohnes erworben. So kommst du in die Herde rein. Noch ist die Sünde nicht weg. Ja, die Griechen waren dann auch nicht sofort weg, aber sie haben nicht mehr in den Tempel gedurft. Die Sünde ist auch nicht weg, noch nicht. Aber sie kann die Gemeinschaft mit Gott dann nicht mehr stören, wenn du dein Herz mit Jesu Blut gereinigt hast. Also, was tun? Komm zu ihm mit einem demütigen Herzen, lass dein Herz reinigen und folge ihm nach. Und wenn du so kommst, dann wird er dich nicht zurückweisen. Ich will diese Predigt abschließen mit Psalm 100, den fand ich so schön und so passend als Abschluss. Den möchte ich euch noch vorlesen, das ist ein ganz kurzer Psalm. Jauchzet dem Herrn alle Welt, dienet dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Frohlocken, Erkennet, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst. Zu einem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht zu den Toren ein mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben. Dankt ihm, lobet seinen Namen. Denn der Herr ist freundlich und seine Gnade währet ewig und seine Wahrheit für und für. Amen.